Schönen guten Abend hier im Saal und im Stream. Das sieht heute hier alles ganz anders aus für die Menschen, die im Stream zuschauen. Normalerweise ist hier rein Bestuhlung. Heute haben wir also mit Tischen und so ein bisschen gemütlich wie kaffeemäßig. Auch mal eine andere Ansicht. Genau, ja. In der Tat, ich bin mit Marc Jung dauernd in Kontakt. Oh, und ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass wir heute nicht nur aufzeichnen, sondern eben auch streamen. Das ist nicht nicht gängig, aber seit der Pandemie haben wir einfach festgestellt, man hat natürlich dadurch auch eine größere Reichweite und selbst im Großraum Stuttgart ist es ja manchmal schwierig, in die Bib zu kommen. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn wir also auch streamen können. Also auch hallo in den Stream. So, genau, was machen wir denn heute? Wenn es Verständnisfragen gibt, die können wir natürlich immer zwischendrin machen, aber es wird heute sehr, sehr nicht technisch, deswegen rechne ich nicht damit. Ich rechne aber hoffe natürlich auf eine rege Diskussion im Anschluss tatsächlich. Es ist heute viel Stammpublikum da, aber auch viele Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Ich stelle mich daher etwas vor. Zuerst erstmal den Chaos Computer Club Stuttgart. Der Chaos Computer Club Stuttgart ist also ein Ableger des großen CCC. Wir haben uns gegründet im Sommer 2001, weil wir dachten, hey, Stuttgart hat noch keinen Chaos-Treff. Eigentlich müssten wir mal was machen. Seitdem bin ich auch dabei. Bin tatsächlich schon sehr viel früher, 1991, auf meinem ersten Kongress des Chaos Computer Club gewesen. Kenne den Club also schon sehr lange und dann haben wir halt geguckt, so, ja, was machen wir denn? Erstmal haben wir uns lose getroffen, dann haben wir gesagt, ja, was, aber wir müssen jetzt mal irgendwas machen, irgendeine Action, ne? Und wir sind halt nicht so die Leute, die also viel basteln. Den Checkspace, also den Hackerspace, den gab es sehr, sehr viel später. Also wir haben auch nicht so nach Räumlichkeiten gesucht, wo wir uns treffen, sondern wir haben festgestellt, hey, eigentlich sind wir alle vortragende Referenten und haben gesagt, na, dann starten wir doch mal eine Vortragsreihe. Zu erzählen haben wir genug. Und dann haben wir damit angefangen. Und tatsächlich, also letztes Jahr war dann 20 Jahre Vortragsreihe des CCTS. Die Pandemie hat auch uns ein bisschen gebeutelt, aber ansonsten sind wir die ganze Zeit dabei geblieben. Und wir sind jetzt schon bestimmt seit 15 Jahren hier in der Stadtbibliothek. Davor sind wir ein bisschen umhergezogen in Stuttgart, aber es war alles unfassbar schwierig und aufwendig. Denn wir hier machen das natürlich alle im Feierabend und im Ehrenamt. Genau, und was mache ich hier? Wer bin ich und was mache ich hier, wenn ich nicht gerade Bilder bei einer Lesung ersteigere in der Stadtbibliothek? Ich bin, wie gesagt, schon sehr, sehr lange im Netz aktiv. November 1990. Ich habe diesen Zeitpunkt also tatsächlich im Blick. Damals gab es halt echt noch nicht so viel, erzähle ich gleich. Und was mache ich seitdem? Man hat mich dann gleich im CCC Stuttgart zur Pressearbeit verdonnert, die ich aber auch sehr gerne ausführe. Dann haben wir Relay-Partys veranstaltet. Das waren so Chatter-Treffen, weil früher man konnte keine Bilder übermitteln. Das erzähle ich auch gleich noch. Man musste sich dann schon irgendwie im richtigen Leben treffen, um sich mal kennenzulernen. Dann bin ich irgendwann natürlich noch bei den Hexen eingestiegen, also die Hackerinnen, inzwischen Flinter-Gruppe im CCC. Wir haben inzwischen auch einen ganz eigenen Verein. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich möchte mal lieber das von mir veröffentlichen, was die Leute zuerst finden sollen in einer Suchmaschine. Also habe ich eine Homepage aufgemacht, die querulantin.de. Da finden Sie auch meine Vorträge und was ich sonst so treibe. Dann werde ich natürlich auch gelegentlich mal eingeladen von irgendwelchen Institutionen. Und letzten Monat war ich bei der IT-Schule in Möhringen und habe ein bisschen was gemacht für angehende FachinformatikerInnen, was auch viel Spaß gemacht hat. Wollte da auch ein bisschen denen sowas mitgeben, weil auch wenn man Fachinformatiker wird, man ist manchmal auch über die Technik hinaus gefragt. Datenschutz, Datensicherheit spielt eine sehr, sehr große Rolle. Da reicht es nicht nur, programmieren zu können oder Systemadministratorin zu sein. Und eines meiner wichtigsten Projekte in diesem ganzen Chaosumfeld ist die Anti-Stalking-Seite der Hexen. Dort bündeln wir Anleitungen gegen Cyberstalking und versuchen auch im Rahmen des Ehrenamts, also Weltretten nach Feierabend, Menschen zu helfen, die davon betroffen sind. Genau. Was ist der Anlass für den heutigen Vortrag? Wir hatten im November einen Vortrag, da ging es eigentlich um digitale Mündigkeit. Da war eigentlich so das Thema, wie mündig bin ich eigentlich, wenn ich sämtliche Cookies akzeptieren muss oder AGBs akzeptieren muss, von denen ich nie die Chance habe, sie auch richtig zu lesen und Sachen. Also es ging also eher um Erwachsene. Aber es kamen so ein paar Rückfragen nach dem Vortrag, wo ich dachte, okay, die Leute fragen jetzt einfach nach, ja, aber was ist denn mit den Kindern? Also darum ging es in diesem Vortrag gar nicht, aber ich dachte, da machen wir mal was drüber, weil es mir so entgegenschwappte aus dem Publikum, da muss doch die Politik irgendwas tun. Und da habe ich halt auch so meine Meinung dazu. So, da haben wir es wieder, das Jahr 1990. Es gab schon Internet, aber es war nur erhältlich über das deutsche Forschungsnetz an Universitäten. So. Und in diesem Jahr war ich bereits 21 Jahre alt. Das heißt, Jugendschutzfragen ergaben sich nicht, denn auch damals machte man ja eher mit 19 als mit 18 Abitur. Das heißt, es gab an einer Universität eigentlich keine Minderjährigen. Punkt. So. Nichtsdestotrotz gab es da schon andere Turbulenzen, aber Jugendschutz war es tatsächlich noch nicht. Aber wie Sie sehen, ich bin wahnsinnig lange dabei. Ich habe gesehen, wie sich dieses Internet dann entwickelt hat. Und natürlich habe ich auch beobachtet, wie sich diese Fragen dann eben mitentwickelt haben. Was machen wir denn mit Kinder- und Jugendschutz und ähnlichen Dingen? Also, und was hatten wir damals? Wir hatten E-Mail. Also E-Mail hat überlebt. Wir hatten Internet-Relay-Chat. Der hat auch überlebt. Aber natürlich gibt es heute neuere und schönere Chatformen. Und natürlich gibt es heute Messenger auf dem Smartphone, die auch viel, viel bessere Funktionalitäten haben, als er in der Relay-Chat damit hatte. Aber es war trotzdem faszinierend. Ich bin da reingestolpert und weltweit waren in diesem Internet-Relay-Chat 200 Menschen. 200. Und natürlich, Menschen mit weiblichen Nicknamen waren sehr schnell bekannt. Und die Chattergemeinde in Deutschland war relativ groß. Deswegen haben wir eben auch diese Partys veranstaltet, wo wir uns dann mal irgendwo getroffen haben. Also wirklich so mit Schlafsack und Isomatte und sich mal kennenlernen und Wochenende Weizenbier trinken. Ja, aber aus dieser Zeit kenne ich wahnsinnig viele Menschen, auch den Referenten, der nächsten Monat kommt. Und es gab Diskussionsgruppen, das sogenannte Usenet oder Usenet News, zu allen Bereichen des Lebens. Das war natürlich an Universitäten beheimatet, aber es ging natürlich nicht nur um wissenschaftliche Inhalte, sondern wirklich um alles Mögliche. Auch Kunst, Kultur, Musik, was Sie sich vorstellen können. Dann, wie wir etwas später natürlich erst erfuhren, das WWW war schon erfunden, aber noch nicht implementiert. Das kam ja ein paar Jahre später. Also das war so die Gemengelage, in der ich da also reingestolpert bin. Und wie gesagt, von da aus habe ich diese Entwicklung des Internet eben mitverfolgt. So, dann sprechen wir erstmal über Medien. Es gibt verschiedene Medien. Ich bin ja Radiohörer. Wer ist noch so Radiohörer? Also ich bin total, ich wache morgens mit Radio auf, dann höre ich im Halbschlaf das erste Mal Nachrichten, denke mir, das war jetzt so viel Blödsinn, das kannst du nur geträumt haben. Halbe Stunde später bin ich wach, höre das gleich nochmal, denke mir, Mist, die Welt ist leider so, wie sie ist. Dann gibt es natürlich noch Fernsehen, also ich gucke auch noch lineares Fernsehen, machen auch nicht so viele. Zeitungen tatsächlich online, Bücher habe ich immer ein paar Kilo auf Lager, das, falls mir mal langweilig ist, dass ich was nehmen kann. Dann habe ich zwei Blasen gemacht zum Internet. Internet-Nachschlagewerk zum Beispiel. Sie müssen wissen, ich habe meine Kindheit und Jugend in der Hamburger öffentlichen Bücherhalle verbracht. Deswegen fühle ich mich auch hier so wohl. Und habe dort alles nachgeschlagen, was wir halt zu Hause nicht hatten. War eine super Sache. War also in meinem Stadtteil. Dann bin ich noch in die Zentralbücherei gegangen. Aber wenn ich dort was nicht gefunden habe, dann war meine Welt buchstäblich zu Ende. Heute steht uns das Internet als unfassbare Wissensquelle zur Verfügung. Und da kann ich nur sagen, nutzen Sie das. Wir haben ja echt gedacht, das Internet würde vielen Menschen den Zugang zu Wissen erleichtern und überhaupt erst ermöglichen. Und daraus würde auch mehr Demokratie erwachsen. Und ähnliche Dinge. Schnitt, es ist 30 Jahre später. Großkonzerne haben das Internet unter sich aufgeteilt und da haben wir schon eine ganze Menge zu tun, in Klammern auch die Politik, um die im Zaum zu halten. Und ja. Nachschlagewerke. Ich benutze natürlich auch wahnsinnig viel die Wikipedia. Und ich habe heute spaßeshalber nochmal so nachgeguckt. Brockhaus wäre ja so das nächste, was man denken würde, wenn man also an Bücher denkt. Ja, da braucht man einen Testzugang, ne? Oder einen richtigen Zugang. Also kann man nicht mal so eben wie in der Wikipedia. Oder einen Bibliotheksausweis, genau. Ja, das geht natürlich auch. Aber jetzt mal so ganz, ne? Ich stelle mich ja manchmal dumm und dann gucke ich mal so und denke mir, aha, interessant. Also der Brockhaus nicht so einfach zugänglich. So. Ja, und dann gibt es natürlich noch das Internet und den Bereich Social Media, der sich natürlich entwickelt hat in einer Art und Weise, wie wir das damals auch in keinster Weise voraussehen konnten. Ich bin ganz früher auch noch dafür eingetreten, dass man sich mit dem richtigen Namen im Internet anmeldet. Das tue ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Es gibt sehr gute Gründe, im Internet auch anonym zu bleiben. Darauf gehe ich später gerne auch nochmal ein. Und Social Media ist halt echt so eine Sache. Also es kann. Es hat ja immer als einen Nutzen und es hat als manchmal auch eben Missbrauchspotenzial. Social Media ist genauso wie die schnöde E-Mail eine Kommunikationsplattform, die man sehr, sehr gut nutzen kann, um mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben. Aber sie birgt eben durch Hass, Mobbing und Hetze auch sehr, sehr viele unschöne Seiten und natürlich Fake News. So, und jetzt sprechen wir mal zu Zugang zu Medien. Also, da muss man auch mal gucken, welches Medium ist denn für welches Alter geeignet. Also, ich stamme ja, wie Sie wissen jetzt, wie alt ich bin, aus einer Zeit. Es gab Nachmittagsprogramm für Kinder. In Klammern, das Programm fing ja sowieso erst nachmittags an und es gab einen Sendeschluss. Und ich weiß auch, wir durften den Fernseher nicht selber einschalten. Das haben die Eltern für uns gemacht. Natürlich haben sich da ein paar Dinge auch geändert in der Zwischenzeit. Auch in der Erziehung natürlich. Also heute ersparen sehr viele Eltern zum Beispiel ihren Kindern den Struwwelpeter. Und auch so die Grimmschen Märchen sind nicht zu Unrecht ein bisschen in der Kritik. Ja, sie geben so ein bisschen Anleitung für Lebensdinge. Also geh nicht alleine in den Wald oder geh nicht vom Weg ab und sowas. Aber auf der anderen Seite sind da auch viele Aspekte drin, die eigentlich ein bisschen frauenfeindlich sind. Also zum Beispiel muss die Prinzessin halt meistens irgendeinen fremden Kerl heiraten am Ende. In der Hoffnung, dass er wirklich ein toller Prinz ist und nicht ein doofer. Ja, also die Dinge ändern sich auch ein bisschen. Was gibt man den Kindern zu lesen, zu sehen und ähnliche Dinge? Dann Tagesschau, Tageszeitung sind ja alles auch Dinge, die wird man jetzt einem Grundschulkind auch noch nicht so richtig vorlesen. Und Bücher, natürlich gibt einem Kind erstmal Kinderbücher und ähnliche Dinge. Nochmal zum Fernsehen. Es gibt ja immer noch die merkwürdige Sache, dass es Fernsehsendungen gibt, die werden irgendwie extra spät ausgestrahlt, damit sie eben nicht so leicht von Kindern geguckt werden. Das ist natürlich totaler Blödsinn, seitdem es Videorekorder gibt, weil dann kann man eine Sendung aufnehmen und zu jeder beliebigen Tageszeit abspielen, auch wenn Kinder eben noch wach sind und solche Sachen. Ich hatte nur mal gehört, wenn man die in die Mediathek geht und da den Tatort vor 20 Uhr gucken möchte, muss man sich auch anmelden, soweit ich weiß. Und da wird dann eben auch wurde eben vorher bei der Anmeldung geprüft, wie alt man ist. Also wie gesagt, Ding. Und dann gibt es in der Zwischenzeit, wie gesagt, ich habe ja auch Politiker und Politikerinnen kommen und gehen sehen, gab es auch mal Politikerinnen, die sagten, ja, und was macht man mit Zeitbeschränkungen im Internet, weil irgendwo ist immer nach 20 Uhr und das hat die Dame damals auch nicht so richtig verstanden. Also mit einem globalen Medium, was auf der ganzen Welt ausgestrahlt wird oder gesendet wird oder einfach da ist, dieses Internet, ist das mit einer Zeitbeschränkung auch nicht mehr getan. Genau. Also meine These ist, Eltern regulieren den Zugang des Kindes zu Medien. Und es kann auch niemand anders tun. Sie müssen ja auch regeln, was das Kind anzieht und was es isst, solange es das noch nicht selber entscheiden kann. Genau, das sage ich jetzt erstmal so. Wenn Sie mir nicht glauben, in der letzten Woche kam mir ein Zeitungsartikel zu Hilfe. Und zwar einer Zeit, die heute Moderatorin Sarah Bilder wurde interviewt und es ging genau um dieses Thema und deswegen sehen Sie also auch meine Vorträge, manchmal ändere ich die noch bis zur letzten Sekunde ein bisschen oder erweitere die. Der Titel ist, ich würde meine Kinder nie vor Erwachsenennachrichten sitzen. So, das heißt, man muss also gucken, was mute ich meinem Kind in welchem Alter zu und wie begleite ich das? Und eine der zentralen Fragen ist der Titel ihres Buches, Mama, kommt der Krieg auch zu uns? Da war es wohl tatsächlich so, es gab ein Kriegsereignis und sie dachte noch, während sie es vorlas in der Heute-Sendung, hoffentlich gucken meine Kinder nicht ausgerechnet heute zu, aber gerade an diesem Nachmittag haben sie zugeguckt. Ich bin immer ganz froh, wenn ich irgendwie externe Quellen finde, die meine Thesen so ein bisschen untermauern oder auch wenn jemand sagt, sie meine Dinge sieht so wie ich, also zum Beispiel. Naja, wir haben uns doch auch dran gewöhnt, den Müll zu trennen. Wir können uns auch dran gewöhnen, unsere E-Mails zu verschlüsseln. Solche Sachen. Nicht wahr? Genau, also, man muss eben gucken. So, dieses Internet. Die Medien, über die wir bis eben gesprochen haben, also Zeitung, Fernsehen, Radio, sind redaktionell kontrolliert. Das heißt, es wird überprüft, was wird da gesendet. Zumindest hier in Deutschland. In den USA ist die Entwicklung gerade besorgniserregend. Aber dieses Internet ist natürlich eine ganz andere Geschichte. In großen Teilen völlig unkontrolliert. Ja, natürlich sind dort auch die Sender vertreten und Fernsehsender wie Radiosender, Zeitungen. Aber es gibt eben, jeder kann eine Webseite aufmachen und da irgendeinen Unsinn hinschreiben. Und jeder kann sich einen Social Media Account klicken und dort Unsinn hinschreiben. Also Fake News aller Art. Das heißt, Kernkompetenz ist tatsächlich heute erstens gut suchen können im Internet, weil dass man auf die richtigen Seiten rauskommt und die Quellen zu bewerten. Und da tun sich ja Erwachsene schon manchmal schwer. Und natürlich gibt es auch verstörende Inhalte, ist ganz klar. Auch eben Pornografie und Kriegsberichterstattung und ähnliche schlimme Dinge. Und auch so diese Dinge, so darüber habe ich ja auch mal einen Vortrag gehalten, nämlich in der Eröffnungswoche dieser Bibliothek. Aber da stand doch so im Internet. Gehst mal ein WLAN-Kabel kaufen und so. Also man muss einfach gucken, was dort steht. Und dann wird natürlich immer gesagt, ja, aber mein Kind braucht ein Smartphone, in Klammern, das ist so eine sich selbst verstärkende Spirale. Spätestens wenn das Kind in die weiterführende Schule kommt, dann sind alle Eltern der Meinung, das muss sein. Dann fängt irgendein Eltern an und dann können sie es gar nicht mehr einfangen. Wenn sie ihrem Kind dann kein Smartphone geben, ist es der Underdog und wird gemobbt. Ist dann doof. Aber natürlich ist der Internetzugang via Smartphone ungebremst und die Inhalte natürlich nicht immer kindgerecht. Und wir hatten bei uns auf der Mailingliste auch einen Lehrer, der sagte, er wird natürlich auch gefragt, ab welchem Alter kann ich meinem Kind ein Smartphone geben? Und seine Antwort war, wenn sie bereit sind, mit ihm über Pornografie zu reden. Ist eine ganz gute Richtschnur, denke ich, weil das kommt. So, und vor 10, 15 Jahren hätte ich noch gesagt, also beziehungsweise das war auch damals unsere Empfehlung, wie soll man denn Kinder eben beaufsichtigen beim Hausaufgaben machen und sowas? Man stellt also den Familienrechter in irgendeinen öffentlichen Bereich der Wohnung, also irgendwie Diele oder eben Wohnzimmer oder sowas. Dann machen die ihre Hausaufgaben, aber es läuft halt öfter mal jemand vorbei und kann so ein bisschen mit halbem Auge über die Schulter gucken, dass die Kinder nicht zu viel Unsinn ansurfen. Aber das ist heute rum. Wie gesagt, Tablets sind so klein, die stellt man irgendwann mal hin, da sieht man nicht mit halbem Auge drauf. Smartphones sind noch kleiner. Ich würde wenigstens sagen, Smartphones sollten nicht im Kinderzimmer übernachten. Genau. So, jetzt könnten Sie natürlich sagen, dann machen wir doch was mit so einem Jugendschutzfilter. Da gibt es ja so erstens Apps, zweitens eben Zugangsbeschränkungen am DSL-Router, ähnliche Sachen. Jugendschutzfilter kennen wir auch aus Schulen und Bibliotheken. Kann man einkaufen. Ich weiß nicht, ob Siemens das noch herstellt, aber hat es zumindest eine ganze Weile gemacht. Meine Kritik daran. Ja, es ist eine Art Zensur, an die wir Kinder nicht gewöhnen sollten. Und zweitens, ich weiß nicht, wie viele Webseiten und Diskussionsbeiträge in jeder Minute rauskommen in diesem Internet. Das kann man nicht alles wegfiltern. So ein Filter muss aktualisiert werden. Sagen wir, wir machen das einmal am Tag oder der macht das von sich aus eben einmal am Tag. Das heißt aber, an diesem einen Tag kommt man auf Seiten, die gerade frisch im Netz sind, die vielleicht eben nicht kindgerechte Inhalte haben und die werden nicht weggefiltert. Und wenn man den Jugendfilter zu scharf einstellt, dann kann man nicht mal mehr Unterwäscheseiten aus dem Otto-Katalog gucken oder von anderen Bekleidungsherstellern. So, das kann nicht der Sinn der Sache sein. Und wie gesagt, wir gewöhnen Kinder an eine komische Art von Zensur. Da denke ich auch, das ist nicht hilfreich. Ja, man sollte einen selbstbestimmten Umgang mit Inhalten vermitteln. Natürlich, sie bringen ihren Kindern ja auch bei, wie man eben, dass man Süßes nicht so viel isst, sondern eben gesunde Sachen mehr und ähnliche Dinge. Und man braucht auf jeden Fall die Bereitschaft, über Inhalte zu reden. Also dem Kind auch sagen, wenn was Komisches passiert, wenn du was Komisches siehst, komm zu mir. Ich habe am Kongress auch einen Vortrag gehalten mit zusammen mit einer Mama für Kinder zwischen 10 und 12 zum Thema Medienkompetenz und eben Datenschutz. Und da haben wir genau diese Sachen eben versucht rüberzubringen. Wenn ihr was Komisches seht, geht zu euren Eltern und fragt nach. Jetzt ist es natürlich schwierig, manchmal die Eltern zu fragen, weil Eltern sind manchmal in vielen Situationen viel zu nah dran und da will man nicht hingehen oder es ist auch vielleicht peinlich oder es sind peinliche Inhalte oder irgendwas. Und da sage ich, versuchen Sie zu gucken, dass Ihre Kinder auch andere erwachsene Ansprechpartner haben, zu denen Sie mit solchen Sachen mal gehen können. Und das sage ich auch nicht ohne Grund, weil, wie gesagt, wenn ich zurückdenke, ich hatte als Teenager tatsächlich erwachsene Freunde, mit denen ich über sehr viele Dinge sprechen konnte, wo meine Eltern eben nicht da waren oder wo es eben geschickter war, mal mit denen zu sprechen. Das müssen nicht unbedingt Verwandte sein, können es aber natürlich auch. Ich selber bin Tante, versuche diese Rolle eben auch bestmöglich auszufüllen und tatsächlich war das an manchen Stellen auch schon hilfreich. Deswegen. Immer den Kindern sagen, redet drüber. Denn sie würden nicht glauben, wie viele Fälle von Mobbing unaufgedeckt bleiben, weil die Kinder nicht wissen, an wen sie sich wenden müssen oder können mit ihren Nöten an dieser Stelle. So, wenn man natürlich vom Medienkonsum spricht, muss man auch über Suchtverhalten sprechen. Da geht es natürlich um Spiele und Spielezeit. Da geht es auch um, muss man immer mal hingucken, das war grandios. Hatte mir auch hier mal aus dem den Dunstkreis ein Vater erzählt. Das war die Beschreibung einer Dreijährigen für Smartphone. Muss man immer mal hingucken. Es passt wie die Faust aufs Auge, ja, weil es liegt da und ne, immer mal wieder ist irgendwas passiert, ist das Internet noch da? So, und Kinder lernen nicht vom Erzählen, sondern vom Vorleben. Und kann ich unterschreiben. Denn es gibt Kinder, die haben sich auch Sachen von mir abgeguckt und ich habe das jahrelang komplett unterschätzt, dass die sich Sachen von mir abgucken. Aber es ist so. So, das heißt, wenn man das selber so vormacht, also Smartphone liegt immer in Reichweite, auch beim Mittagessen oder keine Ahnung, man guckt immer hin, wie würde man den Kindern sagen, nee, mach das bitte nicht. Dann habe ich noch so ein Beispiel auch aus dem Thema Essen. Also wenn man jetzt zwei Sorten Kekse backt, die einen sind ohne Zucker für das Kind und man selber isst die anderen Kekse, das klappt nicht. Das Kind versteht nicht, warum es nur diese und nicht die anderen Kekse. Also man muss sich dann, entweder man isst dann eben auch selber die zuckerfreien Kekse oder man lässt es. Aber funktioniert nicht. So. Also das kann ich einfach aus der Beobachtung sagen, das ist so. Und ganz viele Geschichten, bei ganz vielen Dingen, wo es um Sucht geht, die Dosis macht das Gift. Also man muss einfach gucken, wie viel Spielezeit macht man und. Genau, jetzt kommen wir dazu. Was sollte die Politik tun? Also die Politik greift natürlich schon auch an einigen Stellen in ins Privatleben ein, auch in Familien und so. Es gibt Kinder- und Jugendschutz, Arbeitsschutz für Kinder. Es gibt ja auch Kinder, die stehen auch im jüngsten Alter schon mal auf der Bühne und nicht unentgeltlich, so wie ich damals, sondern eben auch gegen Gage und solche Sachen. Da muss man schon einfach gucken, weil Eltern dürfen nicht alles alleine bestimmen. An vielen Stellen kann die Politik aber nicht in die Familien durchregieren. Und da muss ich mal auch sagen, bemerke ich auch so eine leichte kognitive Dissonanz. Die Politik darf nicht in meinen Heizungskeller rein regieren, aber bei diesem Internet, da soll sie was machen, damit ich nichts machen muss. Also, kann nicht so funktionieren. So, und jetzt ist eben die Frage, die mich eben zu diesem Vortrag heute getrieben hat, kann die Politik überhaupt ein kindgerechtes Internet anbieten oder herstellen? Und wir müssen immer wissen, das Internet, es gibt im Internet nichts, was es nicht auch in der wirklichen Welt gibt. Also nur, weil ich jetzt sage, okay, das Internet ist jetzt irgendwie abgesichert, abgesperrt, es gibt ja noch das richtige Leben, was das Kind ja auch mitkriegt. Vor dem kann ich es ja auch nicht komplett absperren. Ich kann auch nicht sagen, ja, ich fahre mein Kind lebenslang zur Schule, also bis es den Schulabschluss gemacht hat, dann lernt es ja nicht, wie es mit dem Verkehr umgehen soll. Also klappt auch nicht an der Stelle. So. Und da kam mir auch der Kongress zu Hilfe. Also ich hatte diesen Vortrag natürlich schon vorher geplant und im Kopf. Und dann gab es auf dem Kongress einen Vortrag, Altersprüfung im Netz aus Datenschutzperspektive. Und das haben zwei Menschen gemacht, die für die aktuelle Bundesdatenschutzbeauftragte arbeiten. Eine Technikerin und ein Jurist. Es war das super Duo. Und den gibt es auch als Aufzeichnung. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, gucken Sie sich den an, weil das, was ich jetzt gleich erzähle, das habe ich als Quelle von dort, aber die haben das natürlich noch sehr, sehr viel genauer dargestellt und hergeleitet. Aber auch an dieser Stelle fühlte ich mich bestätigt, ja, die haben jetzt nochmal genau das, was ich erzählen wollte, ganz faktisch unterfüttert mit Paragraphen und Dingen. Ja, also hat mir jetzt also geholfen, auch diesen Vortrag so ein bisschen abzurunden. Also eine Möglichkeit, das Internet irgendwie kindersicher zu machen, wäre ja die Idee. Wir machen da jetzt irgendwo eine Altersverifikation hin, wenn es denn mal nötig ist. So, wie macht man das? Da haben wir mal so ein paar. Da mache ich den Schreibfehler noch raus. Was haben Sie denn so für Möglichkeiten? Es gibt datensparsame Möglichkeiten und es gibt wirksame Möglichkeiten. Also sicherlich haben einige schon gesehen, dass auf einer Webseite steht, bevor es hier weitergeht, bestätige bitte, dass du 18 bist. Wer hat das schon mal geklickt, obwohl er oder sie noch nicht 18 war? Gut, dass ich den Saal jetzt kaum sehen kann. Ich sehe auch keine Handmeldung. Doch, da sind welche. Wie gesagt, brauchte ich nicht machen, weil ich war ja schon volljährig. War nie was zu Dingsen. Ne? Also eigene Angabe, ich klicke, ich bin 18. So. Dann gibt es so eine Art Altersschätzung. Das passiert natürlich zum Beispiel im Laden. Da sagt die Kassiererin, zeig du doch mal bitte deinen Perso, ob du schon Schnaps kaufen darfst. Das könnte man ja auch sich vorstellen, dass man da irgendwie mal ein Bild von sich macht und so und das dann irgendwie hochlädt oder anzeigt oder irgendwie so. Aber dann ist schon mal ein Bild von einem selber irgendwo, wo man nicht weiß, wo. Und dann gibt es natürlich noch wirklich wirksame Verfahren mit dem E-Perso und Video-Ident und alles sowas und Name, Adresse, Geburtsdatum, tralala. Da werden natürlich aber sehr, sehr viele personenbezogene Daten gespeichert. Und die Frage ist, darf ich das denn einfach so? Darf ich jetzt sagen, okay, ich habe hier eine Webseite, ich möchte auf der sicheren Seite sein, dass ich nicht in, den Verdacht gerate, hier jugendgefährdende Inhalte darzustellen. Aber darf ich denn einfach so sagen, ja, ich mache hier so eine Altersverifikation drauf und erhebe ohne Ende Daten? Genau, eine Geschichte, wenn wir das nochmal zu Ende denken, also mit der Altersverifikation einer wirksamen. So, muss ich das jetzt irgendwie jeden Tag machen? Sagen wir, ich gucke jeden Tag ein Porno. Muss ich dann jedes Mal irgendwie mein Perso einstecken oder hinhalten oder machen oder tun? Oder muss ich mir vielleicht einen Account anlegen, in Klammern mit meinen sämtlichen echten Daten, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, was ich gerade schon alles sagte, damit ich da also gucken kann? Natürlich hätte ich dann gerne einen Account, dass ich mich also nicht jeden Tag identifizieren muss. Und dann möchte ich natürlich die Zugangsdaten auch in meinem Browser hinterlegen, damit ich mich nicht jeden Tag anmelden muss mit Kennung, Passwort oder irgendwas. Und dann sind wir schon dabei. Dann sind die Daten im Browser abgespeichert, damit ich da schnell ran kann. Dann lasse ich den Rechner unbeaufsichtigt stehen und dann können Kinder natürlich wieder Pornos gucken, weil sie ja mit meinem Account an dem Rechner sind. Also, ne, man muss auch gucken, wie man sich da selber nicht vielleicht aushebelt mit solchen Geschichten. Ne? Also, weil dann war die Altersverifikation, die die Webseite eingebaut hat, weil sie dachte, sie tut was Gutes, wieder völlig für den Eimer. Also, schauen wir mal. So, und da haben mir dann die beiden auf dem Kongress wirklich weitergeholfen. Darf eine Webseite einfach so Daten erheben? Tatsächlich nein. Also ich bin keine Juristin, bitte schauen Sie sich den Vortrag an. Die können das also, die haben das da wirklich noch viel, viel genauer mit sämtlichen Paragraphen hergeleitet. Also aus der EU-DSGVO kann keine Verpflichtung abgeleitet werden, denn Daten dürfen nur bei Erforderlichkeit verarbeitet werden. Wann ist es denn aber erforderlich? Wann wiegt also der Jugendschutz viel, viel mehr als was anderes? Dann gibt es den Digital Services Act, der gibt da auch nichts her an dieser Stelle. Dann gibt es das Jugendschutzgesetz, klar, und den Jugendmedienstaatsvertrag. Der legt tatsächlich fest, dass Altersverifikation stattfinden muss beim Online-Glücksspiel. Das ist also ein Punkt, wo es passieren muss. Natürlich nur für Glücksspiele, die halt in Deutschland angeboten werden. Woanders wissen wir nicht, was passiert. Dann gibt es sogar von der UN eine Resolution, dass Kinder von Teilhabe nicht ausgeschlossen werden dürfen. Das heißt, ich darf gar nicht das halbe Internet für den verschließen. Hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, aber ist tatsächlich so. So, jetzt gehen wir nochmal zurück auf den Jugendmedienstaatsvertrag, der ja auch viele Dinge regelt an dieser Stelle. Das ist jetzt auch so bestimmt nur 12 bis 15 Jahre her. Da sollte mal eine Version des Jugendmedienstaatsvertrages verabschiedet werden, die Webseitenbetreiber verpflichten sollte, eine Altersangabe, eine Altersfreigabe auf ihre Webseite zu stellen. In Klammern, Jugendmedienstaatsvertrag hätte natürlich auch wieder nur in Deutschland gegolten. Ist also auch wieder für den Eimer, weil Rest der Welt hätte es nicht gemacht. So, davon wären aber nicht nur betroffen gewesen eben Pornoseiten, Glücksspielseiten, sondern alle Arten von Webseiten, alle Arten von privaten Webseiten, Blogs, alles Mögliche, Foren, Mailinglisten, Zeug. War ich auch betroffen, weil ich hatte eine Weile auch einen Blog am Laufen. So, und dann haben natürlich einige gedacht, okay, dann sage ich halt, meine Seite ist erst ab 18. Der Jugendmedienstaatsvertrag hätte dann aber verlangt, dass man eine echte Altersverifikation einführt, in Klammern, was zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gegangen wäre, weil ein E-Perso gab es noch gar nicht. Und wie gesagt, immer dran denken, E-Perso nur Deutschland und so Zeug. Also viele Leute hätten ihre Blogs schließen müssen, ihre Webseiten schließen müssen, weil sie nicht in der Lage gewesen wären, da eine echte Altersverifikation anzugeben, also eine Altersfreigabe anzugeben, weil man ja selber als Nichtjurist gar nicht einschätzen kann, ja gut, okay, sagen wir mal, ist alles jugendfrei, was ich hier berichte, aber ist es ab 16 jugendfrei oder ab 12 oder sogar drunter? Hätte ich jetzt auch für meine eigenen Blog-Einträge nicht sagen können. Kam dann Gott sei Dank auch nicht so. Sie sehen also, wie schwierig das ist an dieser Stelle, die wirkliche Welt auf Kinder passend zu machen. Es geht ja auch nicht. Wie gesagt, man begleitet ein Kind zuerst im Straßenverkehr, aber irgendwann muss es dann selber laufen können. Und im Internet ist es ganz ähnlich. Also man kann die Welt nicht so in Watte packen, dass das Kind immer sicher durch den Straßenverkehr kommt, weil der ist eben potenziell gefährlich und das Internet eben auch. So, Also haben wir es schon probiert, klappt einfach so nicht. Und wie gesagt, andere Länder, andere Gesetze außerhalb der EU sowieso. Genau, dann kommen wir mal auf die Politik. Sagte ich gerade. Politik ist landesbezogen, gegebenenfalls auch EU-weit. Auch diese Impressumspflicht, die gibt es übrigens nur in Deutschland und Österreich. Gegen die bin ich übrigens auch, denn jeder, der selbstständig tätig ist, muss wenn er für seine Dienste auf einer Webseite wirbt, seine Wohnadresse angeben, wenn er zum Beispiel selbstständig eben zu Hause tätig ist. Das öffnet natürlich auch Menschen Tür und Tor, die einmal zu Hause besuchen wollen. Ich sage inzwischen, ich möchte weder Freund noch Feind vor meiner Haustür haben. Aber Menschen, die selbstständig tätig sind, die können es gar nicht verhindern, weil sie sonst abmahnfähig sind. Die müssen also ihre Adresse dort eben hinterlassen. Und dann ist man eben auffindbar. Da kommen Menschen auch mal vorbei, wenn es irgendwie doof ist. Wie ich schon sagte, wären wirksame Alterskontrollen ein wahnsinnig hoher Aufwand. Wir hatten überhaupt schon E-Perso? Ja, ein paar schon. Dann, wie gesagt, man braucht aber ein Kartengelesegerät, man braucht eine App dazu, man muss eine Registrierung haben, dann kommt eben der Datenschutz, was darf ich alles tun, was darf ich nicht tun. Und wir haben letzten Endes einen Verlust der anonymen Internetnutzung. Denn wenn so eine Tür erstmal aufgestoßen ist, dann möchten plötzlich alle Seiten, dass man sich registriert und seinen Namen preisgibt und Dinge nutzt. Weil natürlich muss man in dem Fall natürlich seinen richtigen Namen eingeben, weil nur der matcht ja mit dem Personalausweis. Aber es gibt sehr viele gute Gründe, das Internet auch völlig anonym zu benutzen. Wenn Sie oder jemand in Ihrer Familie von einer super seltenen Krankheit betroffen ist, dann möchten Sie sich gerne mit anderen Betroffenen oder Familienmitgliedern austauschen. Sie möchten aber nicht, dass es unter Umständen der Rest der Familie oder die ganze Nachbarschaft oder Ihre Arbeitskollegen erfahren, was denn da los ist bei Ihnen zu Hause. Das sind also zum Beispiel ganz viele gute Gründe, weswegen man auch mal anonym im Internet unterwegs sein möchte. Dann haben wir noch nicht gesprochen über die Schule. Die hat natürlich auch einen Anteil. Also Internet gibt es auch an Schulen. Wie ich gerade hörte, im Nachbarbundesland nicht so richtig. Da ist eine Schülerin, Grundschule, dritte Klasse, zwar in der Nachmittagsbetreuung drin, aber wenn die um 18 Uhr dann nach Hause kommt, muss sie zu Hause noch Schularbeiten machen, weil in der Nachmittagsbetreuung gibt es keinerlei Rechner oder Tablets und es gibt ein paar Aufgaben, die muss sie online machen. Unfassbar. Also man kann auch einem Kind keinen 12-Stunden-Tag zumuten. Also das muss doch anders geregelt werden. Hier in Baden-Württemberg ist es so, Medienkompetenz soll in jedem Fach mitvermittelt werden. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe schon Gutes gehört von einigen Schulen und Schülerinnen. Ich habe Komisches gehört. Als das verabschiedet worden ist, habe ich mich gefragt, wie machen die denn das? Machen die da Fortbildung für Lehrer oder so? Oder fragen die mal uns, weil wir hätten ja unter Umständen auch was beizutragen. Also uns hat keiner gefragt. Ja, wie gut es funktioniert, weiß ich tatsächlich nicht. Und wie gesagt, ein Lehrer, der irgendwie seit 20 Jahren sein Fach unterrichtet, in dem vielleicht auch Internet gar nicht so notwendig ist an dieser Stelle, wie viel erzählt denn der da über Internet noch nebenher? Und gerade die Schule kann das nicht auffangen, wenn Kinder viel zu früh und viel zu lange am Smartphone hängen, am Internet hängen. Und wir müssen auch unterscheiden, Lehr- und Erziehungsauftrag. In die Schule soll erstmal Inhalte vermitteln, aber erziehen müssen eigentlich schon die Eltern und manche sind auch davon ja schon überfordert. Genau. Ja, was habe ich mir so an Lösungen ausgedacht? Erstmal reden. Reden ist für tatsächlich sehr, sehr viele Dinge eine Lösung. Fängt in der Partnerschaft an, geht natürlich in der Familie weiter, geht mit Kollegen weiter, Chefs weiter, reden, reden, reden. Wichtig. Das Interessante ist, wir haben inzwischen so furchtbar viele Kommunikationsmöglichkeiten, aber kommunizieren können wir immer noch nicht. Immer so dieses Wegducken oder indirekt oder ich beschwere mich mal über die Hausverwaltung, über den Nachbarn, statt mal direkt hinzugehen und so weiter, ist alles nicht besser geworden. Ne? Auch manche Ärzte sind schon total entnervt, die sagen, ich verlange jetzt 60 Euro, wenn jemand unentschuldigt nicht kommt zu einem Termin, weil dann sitze ich hier, die drei ersten Leute kommen nicht, anderthalb Stunden sind rum. Die haben alle ein Smartphone, die könnten kurz anrufen und sagen, hey, es ist mir was dazwischen gekommen, tun sie nicht. Also wie gesagt, man hat ja eine Telefonzelle bei sich heutzutage. Also gibt keine Ausreden mehr. Nach dem Motto, ja, war draußen, hatte kein Kleingeld oder sowas und war nicht zu Hause und bin irgendwo stecken geblieben. Nee, man könnte kurz anrufen, machen die Leute nicht. So. Regeln festlegen und konsequent durchsetzen. Auch das habe ich tatsächlich beobachtet in Familien, die mir bekannt sind. Es nützt nichts, wenn Regeln aufgestellt werden und dann unterlaufen werden. Ich habe das mal bei einer Freundin gesehen, die hat also Nachmittagsbetreuung für Kinder in der Grundschule gemacht. Und dann haben die Eltern eigentlich gesagt, ja, aber nee, Fernsehen ist nachmittags nicht. So, dann haben die Kinder also nachmittags gequengelt und, ja, können wir nicht doch Fernsehen? Und die hat gesagt, nee, wir hatten euch mit euren Eltern abgemacht, ist nicht. So, dann haben die Kinder irgendwie doch dann irgendwie die Eltern auf der Arbeit angerufen und dann haben ja die Eltern es eben doch erlaubt. Ja, da bist du natürlich als Betreuungsperson auch der Eimer, weil, ja, da kannst du natürlich viel sagen, wenn die Eltern, die das eigentlich angeordnet haben, sich da nicht dran halten, ist das irgendwie auch doof. Und was lernen Kinder? Ja, ich muss so lange genug quengeln, dann geht's. So. Dann Kinder und Jugendliche inhaltlich begleiten. Da kann ich nochmal Werbung machen für die Pixi-Bücher des letzten Bundesdatenschutzbeauftragten zum Thema Datenschutz für Kinder. Da gibt es welche für Vorschule und eben für Grundschule. Die kann man kostenlos bestellen. Die haben wir auch häufig bei unseren Krypto-Partys hier ausliegen. Kann ich empfehlen, weil in diesen Büchern kommen tatsächlich die Themen, die ich in meinen Datenschutzvorträgen hier für Erwachsene immer so drin habe. Also kann man ruhig mal bestellen. Das finden Sie, wenn Sie ein bisschen suchen. Selber bei der Mediennutzung natürlich auch Maß halten. Also wieder dieses Vorleben. Wenn ich selber nicht vom Rechner wegkomme, dann kann ich es meinem Kind schlecht vorschreiben. Und eben Geräte übernachten nicht im Kinderzimmer. So. Also mein Fazit. Ja, die Politik ist an ganz vielen Stellen gefragt. In Klammern, ja, sie könnte mal die Großkonzerne besser regulieren und vielleicht auch mal besteuern. Aber bis ins Privateste das Internet kindersicher machen, damit die Eltern da keinen Aufwand mehr haben, das klappt nicht. Also die Eltern sind gefragt, Lehrerinnen sind auch gefragt, aber in geringem Maße. Und ja, die Politik hat viele Dinge, wo sie aktiv werden müsste. Da sage ich auch nur noch so, sie gehen doch wählen, gell? Denn wir sind eigentlich auch schon am Ende angekommen und vielleicht gibt es noch Fragen oder auch Diskussionen. Sind Eltern unter uns? Sind Lehrer unter uns? Ja, gerne. Haben wir. Genau, Mikro, hol mal.
Ist hier hinten eine Frage, oder?
Ja, ja, sonst fangen wir hinten an, gerne.
Hallo, erstmal danke. Ich habe jetzt noch eine Frage zu den, also ich habe schon verstanden, dass man jetzt nicht überall Datenschutz, Filter einbauen kann, aber zum Beispiel bei bestimmten Plattformen ist es ja schon so, dass auch die Plattform an sich das beschränken könnten, die Inhalte, die da gezeigt werden. Gibt es da mehr Möglichkeiten, dass es, dass die Politik auch Einfluss hat?
Ja, ich wüsste halt nicht welche. Also entweder wie beim Glücksspiel, ich melde mich wirklich mit Namen und Geburtsdatum an, damit die Plattform eben sehen kann, ich bin über 18 und darf hier teilnehmen. Aber anders sehe ich nicht, dass es wirksam möglich ist, außer ich klicke.
Ja, Rolf Hecker, ich habe eine Anmerkung und vielen Dank erstmal für den Vortrag. Die wichtigste Empfehlung halte ich, für die wichtigste halte ich die, diese Kontaktmöglichkeiten zu eröffnen für die Kinder, auch mit anderen Erwachsenen und darüber zu reden. Weil damit kann man vieles abfangen, denn alle technischen Maßnahmen sind irgendwo nur begrenzt wirksam. Und die Kinder finden manchmal Lösungen, die man sich selber nicht träumen lässt. Also da könnte ich Storys erzählen, wann meine Kids Keyboard-Locker sich selber programmiert haben, um dann quasi das Passwort für die Fritzbox auszuspionieren, weil wir über die Zeiten beschränkt hatten und dann konnten sie manchmal verhandeln, dass man ihnen nochmal eine halbe Stunde gegeben hat. Und wenn die jetzt halt ihre Mutter das machen haben lassen, und dann habe ich nachher festgestellt, ja, der hat aber viel länger da geguckt. Dann habe ich gefragt, an welchem Rechner hast du denn das gemacht? Ja, an seinem. Und dann habe ich dem auf den Kopf zugesagt, dass er einen Keyboard-Locker genutzt hat, um das Passwort auszuspionieren. Und dann hat er mir stolz erzählt, wie er den mit AutoEase selber programmiert hat. Also insofern, solche Maßnahmen, einfach drüber reden, das ist viel wichtiger als alles andere. Dann kleine Anmerkung zum E-Perso. Also der Personalausweis war ja nur 10 Jahre gültig. Jetzt gibt es schon über 10 Jahre den neuen. Insofern müssen wir alle einen neuen jetzt haben. Und ich war da auch mal in einem meiner früheren Berufe in einem Projekt beteiligt. Und ich meine, der Personalausweis hat ein Datenfeld über 18. Also er hat nicht nur das Geburtsdatum. Und wenn ich jetzt aus dem Personalausweis was auslesen will, muss ich ja über die Vergabestelle für Berechtigungszertifikate, genannt VfB, beim Bundesverwaltungsamt den Antrag stellen und dort belegen, warum ich was brauche. Und wenn ich jetzt ein Anbieter bin von Inhalten für Erwachsene, dann kann ich nicht begründen, dass ich das Geburtsdatum brauche. Dann kann ich nur sagen, ich brauche die Eigenschaft über 18 und dann wird mir auch nicht mehr übermittelt. Und ich kann auch nicht selber auslesen, sondern das geht immer über eine dritte Stelle, die da berechtigt ist. Also dort haben die sich tatsächlich was gedacht und insofern kann man schon sagen, das ist sinnvoll, wenn es dort nur dieses Flag gibt, jawohl, ist über 18, dann haben die nicht automatisch mein Geburtsdatum. Also da hätte ich jetzt keine Skrupel, das zu machen. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die das nicht dürfen, weil es ja die Auflage gibt für Anbieter von gewissen Inhalten, die müssen eine Altersverifikation machen, sonst werden sie blockiert. Und derzeit wird wohl akzeptiert, wenn die sagen, ja, ich bin über 18, ich muss das anklicken, weil als braver Deutscher wird man ja nie was Falsches anklicken. Richtig. Und dann gilt es halt so. Und dann denke ich, wenn so ein Anbieter sagen würde, ich will als eine Option das über ein E-Perso machen und das Zertifikat entsprechend beantragt, würde der das auch kriegen. Aber wie hoch die Akzeptanz natürlich bei den Bürgerinnen und Bürgern ist, die müssen ja auf ihrem Personalausweis die EID-Funktion auch freischalten. Gut, das ist Default, wenn man nicht widerspricht, wird es jetzt seit ein paar Jahren automatisch gemacht. Aber man braucht einen Laser oder manche Smartphones können es auch machen. Und man muss sich dann halt seine PIN irgendwo merken, mit der man diese Freigabe macht. Aber grundsätzlich ist das Ding schon sinnvoll angelegt, denke ich.
Also gerade diese Sache, wirklich nur diese Flag über 18, das würde tatsächlich ein bisschen die Schärfe rausnehmen, dass man also nicht auch noch das Geburtsdatum angeben muss. Tatsächlich ist, je nachdem, welcher Anbieter das anbietet, wenn der jetzt ein Webformular macht, wo sie ihren Namen eingeben müssen und vielleicht dann auch noch das Geburtsdatum. Viele Menschen füllen es ja aus, obwohl sie gar nicht müssen. Und ich habe ja gerade, ich habe es vorhin schon erzählt, ich hatte heute gerade wieder einen Zusammenstoß mit dem Businessportal der Deutschen Bahn. Meine Kollegin konnte für mich keine Bahnfahrt buchen, weil ich musste in meinem Businessportal erstmal mein Geburtsdatum eingeben. In Klammern, da würde auch das Alter reichen. Aber nein, ich muss das Geburtsdatum angeben und eine Wohnadresse. Ja klar, Wohnadresse. Ihr habt natürlich Büroadresse angegeben. Hallo, liebe Bahn. Also an manchen Stellen bin ich auch nur am Verzweifeln. Also da wird auch mehr abgefragt und zwingend abgefragt, als eigentlich notwendig wäre. Also müsste ich eigentlich auch gleich einkippen beim Datenschutzbeauftragten.
Ja gut, solche Themen gibt es natürlich. Ich wollte noch anmerken, der Fairness halber muss man sehen, wenn jetzt jemand international tätig ist, dann ist für den natürlich ein Riesenaufwand, jetzt eine speziell deutsche Lösung wie den E-Perso da zu implementieren, was für den nur für einen Bruchteil der Kunden das Problem löst und nicht wirklich für alle. Also da wäre es schon sinnvoller gewesen, man hätte sich europaweit auf eine Lösung geeinigt und dann könnten die Anbieter sich auch eher darauf einstellen. Und so ist das halt sehr schwierig und dann gibt es halt auch jetzt über 10 Jahre seit Einführung des E-Perso nur sehr, sehr wenige, also ich meine noch im zweistelligen, vielleicht niedrigen, dreistelligen Bereich Anwendungen, wo man die EID-Funktion sinnvoll nutzen kann.
Ja, auch das, da sind sie wieder, unsere vielen Probleme in diesem, unserem Lande. Gibt es weitere Fragen? Ja, dort.
Meine 7-jährige Tochter, die kam jetzt vor ein paar Tagen zu mir und hat gesagt, du Papa, auf dem Schulweg, da hängen so Schilder. Da steht drauf, fickt euch doch alle. Ich habe das angeguckt, gesehen, ja, das ist die Wahlwerbung von die Partei. Und die haben den Schulweg gepflastert mit eben diesen Schildern und noch anderen, also geh wählen, du Opfer und irgendwie so Zeug. Und ich habe mir schon, bevor das Kind da war. Ich mir immer gedacht, ja, wie gehe ich jetzt damit um? Ja? Wie mache ich das mit Smartphones und Internet und sowas? Jetzt stelle ich mir die Frage, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um? Das ist ja nicht auf Smartphone beschränkt, sondern das ist ja die Realität. Die laufen genau durch die Straße und sehen diese Schilder, fickt euch doch alle. Und ich glaube, das, was du da jetzt hier auch dargestellt hast, ja, das drüber reden. Das ist die einzige, also tatsächlich die einzige Lösung, die wir haben. Da Bewusstsein schaffen über das Richtige und das Nicht-Richtige. Und damit die Kinder irgendwie damit klarkommen.
Ja, also anders geht's nicht. Und wie gesagt, auch Menschen, die eben keine Kinder haben, ich zitiere nicht oft Alice Schwarzer, aber sie sagte, man muss nicht jedes Kind, das man ins Leben begleitet, auch selbst zur Welt gebracht haben. Und das ist für mich schon eine Richtschnur. Ich versuche da zu sein, wo ich kann. Ich gehe, wie gesagt, auch in Schulen, versuche da was von meinem Wissen abzugeben, denn man ist ja auch das ist ja auch so eine Sache, ne? Wenn man als Eltern oder Lehrer was redet, oder die Linde rauscht. Aber wenn dann vielleicht mal ein Hacker oder eine Hackerin in die Schule kommt, das ist nochmal eine andere Nummer. Also sobald ich es ermöglichen kann, weil ich bin ja eben auch noch berufstätig, versuche ich da auch mal was mitzugeben an der Stelle.
Ja, also die Mechanismen sind die gleichen, ob Internet oder Realität, ja. Nachrichten.
Genau.
Ja. Das ist
deswegen ist das Interessante, niemand würde sagen, ja, die Nachrichten müssen jetzt im Fernsehen oder im Radio, die müssen jetzt kindersicher sein. Aber bei diesem Internet, da verlangen es irgendwie alle. Und deswegen habe ich es ja eben auch versucht, es einzuordnen. Es ist ein Medium von vielen. Natürlich ein Medium, was uns inzwischen permanent begleitet durch ein Smartphone. Aber die Dinge haben sich ja letztendlich nicht geändert. Es ist ein Medium, mit dem ein Kind lernen muss, umzugehen.
Ich habe noch einen ganz ketzerischen, ganz ketzerische Anmerkung im wahrsten Sinne des Wortes. Man sehe es mir nach. Aber auch wieder, als meine Tochter das erste Mal in die Kirche ist, hat die den Jesus am Kreuz gesehen und es war einfach eine furchtbar schreckliche Darstellung, ja, so mit Blut. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich sind Kirchen FSK 18.
Ja, mir schwebte auch gerade eine Kirche vor im schönen Schwarzwald, die war auch so richtig gut katholisch mit Märtyrerdarstellung in allen Arten und so. Ja.
Ist schwierig, ne? Also,
ja, schwierig.
Aber ich will jetzt nicht über die Kirche reden, aber die Mechanismen sind immer die gleichen. Ja, das Bewusstsein schaffen, reden.
Genau.
Jetzt habe ich doch noch eine Rückfrage, genau. Mir fällt jetzt gerade noch das Beispiel TikTok ein. Ich habe neulich in so einem Vortrag auch gehört, dass TikTok ist ja ab 14 und ich glaube, im Schnitt sind irgendwie über 20% der 9- bis 10-Jährigen auch schon auf der Plattform unterwegs. Und da habe ich mich halt gefragt, es ist klar, das passiert trotzdem, die Plattform ist darauf auf, möglichst viele NutzerInnen auch zu haben. Ich frage mich dennoch, ob das irgendwie, also ob das dann Konsequenzen auch hat, wenn die eben diese Richtlinien nicht einhalten. Oder liegt es dann daran, dass es keine richtige Vorgabe gibt da?
Naja, also das Problem ist, die meisten Social-Media-Plattformen sind nicht in Deutschland gehostet. Die allermeisten in den USA und TikTok halt in China. Ja, versuchen Sie mal auch nur ein Auskunftsersuchen über einen juristischen Weg nach China zu machen. Das ist ja völlig aussichtslos. Deswegen, also das kriegt man überhaupt nicht eingefangen. Und die wollen halt nur Nutzerzahlen sehen und denen sind doch Kinder in Deutschland komplett egal.
Also da ist auch einfach keine Möglichkeit von der Politik.
Nee.
Okay. Und das ist ja wahrscheinlich bei den meisten Social-Media-Plattformen dann der Grund, warum da nichts. Okay, danke.
Aber du hast auch mal gesagt, dass man den Kindern oder Jugendlichen immer beibringen sollte, die AGBs zu lesen.
Also ja, das war tatsächlich nicht ich, das war ein Vater in meinem Dunstkreis. Wenn man die Kinder zwingt, du darfst die App benutzen, aber du musst vorher die AGBs lesen, dann überlegen sich die Kinder das auch manchmal. Aber dann Lessons learned, ne? Ja, aber ich sehe ein, dass nicht alle Eltern so hart sein können, so konsequent. Wie gesagt, ich finde schon prima, dass du auch so reflektiert bist, dir ja schon zu überlegen, was du da antwortest, aber ich sehe das einfach, dass ganz viele das nicht machen. Die geben ihrem Kind eben für die 5. Klasse Smartphone mit den Worten, viel Spaß damit. Ja, genau. Gut. Also ich bin ja noch ein paar Minuten da. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Ich habe hier noch die Ankündigung für den nächsten Monat. Wie gesagt, ich kenne Menschen aus vom Anbeginn der Zeit. Der Anbeginn der Zeit ist eben, als ich ins Internet bin. Marc Zugschlusshaber wird da sein und wird sprechen zum Thema: Wie kommen Züge sicher auf die Strecke? Ein Vortrag für alle, die gerne mal Bahn fahren oder auch den Status Bahn-Nerd oder Bahn-Schrat haben. Seien Sie gerne das nächste Mal wieder dabei. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt kommen Sie gut nach Hause und wie gesagt, wählen gehen nicht vergessen.